Ich möchte noch mit uns beten. Herr, es ist super, dass du uns nicht alleine lässt. Du bist da und du bist wunderbar. Und ich möchte dich jetzt darum bitten, dass du alles rausnimmst, was von mir kommt, dass du alleine sprichst zu uns, zu mir und dass wir erfasst werden von dem, was dir auf dem Herzen liegt, Herr. Segne dieses Hinhören auf dich und verändere unser Leben. Amen. Ja, das kann man eigentlich nicht groß genug schreiben. Hoffnung, Perspektive. Wenn unsere Gesellschaft momentan eine Sache wirklich fehlt, ist es eine klare, ausgesprochene Hoffnung, Perspektive auf so viele Fragen, die im Raum stehen. Und wir haben gesungen, du veränderst unser Leben. Herr, du gibst Leben, veränderst, schenkst Geist. Aber da ist auch von Ängsten, von Sorgen die Rede gewesen. Und dass wir manchmal so an der Welt hängen bleiben, kleben bleiben. Aber dass dann steht, und wir vergessen manchmal, wie groß du bist, Gott. Und wir wollen uns neu schenken lassen, dass wir das erkennen und erfahren. Und dass wir auch verstehen, er hat, so wie wir gerade gesungen haben, einen Plan für uns schon bereit. Und das ist mein Wunsch, dass wir das spüren und erkennen. Gott möchte verändern, Gott hat was vor. Und er möchte uns verändern. Und deswegen hat Gott was vor mit meinem, mit deinem Leben. Das hat auch Josef gemerkt, dass Gott was mit seinem Leben vorhatte. Er war in einer Zeit, wo Gott gesehen hat, ein Problem. Da kommen 7 Jahre Dürre, 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 Dürre auf Ägypten und alle Anrainerstaaten zu. Und auch auf die Nachkommenschaft von Abraham, so 70 Leute stark. Das ist die Herausforderung. Und Gott hat einen Plan. Er hat im Sinn, dem Pharao einen super integren Manager, man könnte sagen Premierminister, hinzusetzen, der wirklich eine Klarheit hat, was zu tun ist, der komplett frei ist von jeglichem Verdacht und einer Spur von Korruption. Und dass es einer ist, der diese zentrale Macht, die da ist, nicht ausnutzt, sondern weise ist. Und Gott hat sogar schon einen Kandidaten bereit. Das ist der, mit dem wir uns jetzt 6 Wochen lang beschäftigen. Josef. Als Gott Josef das ins Herz legt, wer war Josef da? Er war ein 17-jähriger Teenie. Und was uns die Bibel berichtet, ein ziemlich verzogener, von seinem Vater so ganz bewusst den anderen Brüdern gegenüber bevorzugt. Und er war einer, der seine Brüder, die 10 Älteren, der jüngere Bruder von ihm, der war noch zu Hause, aber die 10 Älteren, die haben die Schafe weiden dürfen und er ist dann so ab und zu mal mitgegangen und dann hat er seinem Vater alles verpetzt, was die so falsch machen und in der Bibel steht, wie er gekennzeichnet ist. Er hat üble Nachrede gelebt gegenüber seinen Brüdern. Die hatten den Papp auf. Die hatten Josef abgehakt. Da steht in der Bibel, sie hassten ihn. Und dann macht Jakob noch den wunderbaren zusätzlichen Vorschlag, er schenkt ihnen ein super Kleidungsstück. Es heißt Leibrock, so richtig farblich herausragend. Das sticht ins Auge und den Brüdern ins Herz. Und da steht dann in der Bibel, und sie konnten ihn noch nicht mal mehr grüßen. Das war die Situation, wenn man einen Kandidaten für die vorhin genannte Aufgabe nach menschlichen Kriterien aussuchen würde, wird man sagen, dieser Kandidat, der ist grandios durchgeknallt, durchgefallen. Der ist untauglich für das, wofür wir jetzt einen Kandidaten suchen. Aber Gott hat einen anderen Blick. Gott sieht nicht das, was jetzt momentan da vor Augen ist, sondern er weiß schon längst, wie da was aussieht. Das finden wir in der Bibel. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Darum geht es. Klar, so wie Josef da mit seinen 17 Jahren rumgelaufen ist, so unreif, da war er nicht dafür geeignet. Aber Gott nimmt sich ihn in ein Aufbauprogramm mit hinein. Und dieses Aufbauprogramm beinhaltet unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Charakterelemente, die gestärkt werden sollen bei ihm. Und deswegen werden wir in seinem Leben auch über die nächsten 6 Wochen Dinge entdecken, wo es um Stolz, wo es um Tiefen geht, um Erfolge, Höhen, wo es darum geht, dass es auch um die Frage geht, wie ernst nehme ich Gottes Gebote in meinem täglichen Leben und vor allem mit dem Schwerpunkt sexuelle Reinheit. Auch darüber muss mal nachgedacht werden, Belastungs- und Ausdauertest. Oder was hat es mit Wohlstand und Macht auf sich? Und eine ganz wichtige Sache im Leben von Josef war die Geschichte, wie geht er mit Verletzungen um? Wie geht er mit Schuld an ihm um? All das sind Sachen, die wir uns in den nächsten 6 Wochen einfach mal bewusst auch von Gott neu aufzeigen lassen möchten. Denn alle diese Tests, könnte man es nennen, sind Bewährungszeiten, in denen nicht nur Josef regelmäßig drin stand, sondern auch wir. Das sind menschliche Bewährungsproben. Und ich bin sicher, jeder von uns hier im Raum hat in der ein oder anderen Form solche Bewährungsproben in seinem Leben schon mehrfach hinter sich gebracht. Und deswegen ist es wichtig und hilfreich zu fragen, ja, was kann ich denn von Josef, was kann ich von anderen Leuten in der Bibel lernen, wie ich durch diese Bewährungszeiten nicht nur durchkomme, sondern wo sie mich formen und prägen zum Guten, so wie Gott es möchte. Gott beginnt mit diesem unreifen Josef, indem er ihm einen Traum einpflanzt. Meine Güte, gerade diesem Josef, hört doch diesen Traum, geht auf seine Brüder zu, die ihn so richtig lieb haben, wie gesagt. Ne? Hört doch diesen Traum, Leute, seid begeistert, denn ich habe einen Traum gehabt, siehe, wir bannen Gaben mitten auf dem Feld und siehe, meine Gabe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen und siehe, eure Gaben stellten sich ringsum auf und sie verneigten sich vor meiner Gabe. Wow, das baut auf. Und dann geht es weiter, da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Rede. Josef, das passte zu ihm. Und Gott setzt noch einen drauf. Und er gibt ihm noch einen Traum. Und Josef hat so viel wie 0,000 dazugelernt und er macht wieder genau das Gleiche. Er sagt, hey Leute, kommt, siehe, noch einen Traum hatte ich und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne, also 10 plus 1 sind 11 Brüder und Sonne und Mond, Vater und Mutter, die beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern, da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Ja, Stolz, Hochmut. Zumindest ein Spezialgebiet hatte der Josef. Josef war so etwas von unreif, ungeeignet für diesen zukünftigen Auftrag. Aber Gott hatte ihn ausgesucht dafür. Und eins passiert hier, das ist ganz wichtig. Von diesem Moment an lässt dieser Traum, lassen diese 2 Träume den Josef nicht mehr los. auch in schwierigen Zeiten, das wird auch aus der Rückbetrachtung deutlich, hält er daran fest, dass er verstanden hat, Gott hat was Großes vor und ich darf Teil davon sein. Schwierigkeiten, in die ich reinlaufe, sind keine Sackgasse. Nein, Gott hat noch was vor. Das ist das, was ihn ausmacht und was bei ihm hängen geblieben ist. Wie sieht das denn heute aus? Ja, Gott kann auch heute noch durch Träume etwas losbewegen. Es gibt auch Visionen, hat Oskar vorhin angesprochen. Es gibt einen Impuls, wo man spürt, da bewegt mich etwas innerlich. Und da schält sich so etwas heraus, wo es deutlicher wird, ja, das wird bestätigt, auch von anderen. Oder da ist mir etwas aufs Herz gelegt, sagt man manchmal so schön. Ja, von wem denn? Das darf ich rausfinden. Und das ist etwas, was manche von euch mit hier schon sicherlich erlebt haben, dass Gott etwas aufs Herz legt und man spürt, da ist so ein Rufen Gottes in eine Sache hinein. Der Josef, der hatte nur so einen ganz kleinen Ausschnitt und dieses Beugen vor ihm, das war winzig klitzeklein gegenüber das, was letztendlich da mit der Rettung von über Hunderttausenden vor der Dürrekatastrophe hinterher letztendlich zustande gekommen ist, nicht die Familie. Ganz Ägypten hat sich vor ihm verbeugt. Aber Gott legt manchmal so einen Impuls rein und frag dich noch einmal, welches Rufen hast du in deinem Leben schon gespürt? Ich möchte dir Mut machen, bleib dran. Gott hat da was vor mit dir. Bleib dran. Und dort, wo du gemerkt hast, ach, es ist so ein bisschen in die Ecke verschwunden, hol es wieder hervor, sprich mit Gott drüber. Das wäre eine Ermutigung für uns heute hier. Ja, kommen wir mal wieder zum Josef. Diese Bibelstelle sagt sehr deutlich, was jetzt passiert. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Und das erlebt Josef jetzt grandios. Die Brüder sind mit der Herde unterwegs, sind so circa 80 Kilometer weg, sind dann sogar noch mal so 20, 30 Kilometer weggezogen, richtig weit weg vom Vater. Und Josef wird von seinem Vater hinterhergeschickt, er soll mal gucken, was so die Brüder machen, wie es ihnen geht. Und ich meine, er hat ja so einen knallig farbenen Rock an, der ist weit erkennbar. Und da heißt es, als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Ruben versucht noch zu retten und sagt, lasst uns ihn nicht totschlagen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand rettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich, um zu essen. Ist auch eine Möglichkeit, damit fertig zu werden. Guten Appetit. Wir wissen, hey Josef, drei Verse weiter, da brauchst du nicht mehr um dein Leben bangen. Da wirst du verkauft. Also das Leben behältste. Bist zwar Sklave, aber das Leben behältste. Dann könnte man auch noch sagen, hey, zwei Kapitel weiter, da hast du Prokura. Bist zwar nach wie vor Sklave, aber du hast alles unter deiner Kontrolle, was dein Chef da, ein reicher Mann in der Behörde von Ägypten, was er hat, da bist du mit Prokura eingesetzt. Naja, die Frau verleumdet dich und du landest im Gefängnis. Aber vier Kapitel weiter, da bist du Premierminister von Ägypten. Das weiß doch der Josef gar nicht. Der hängt da in dem Loch und das Loch dauert noch 13 Jahre. Sklaventum, Gefängnis. Verlierer, Loser. Wenn man im Brunnen, im Loch drin hängt, dann sieht man Dinge anders. Dann denkt man anders über die Sachen nach. Er fleht seine Brüder an, er bittet, er bettelt, aber kein Erbarmen. Ins Loch fallen, das sind unterschiedliche Situationen, auch bei jedem unterschiedlich von der Gewichtung. Arbeitsverlust, Mobbing oder Zerbruch, gerade Beziehungssachen, gehen extrem an die Nerven. Oder ich weiß noch, wie ich einmal gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, als ich eine 6 in Englisch gekriegt habe. Ich war froh, dass ich mit Latein abgegeben habe und plötzlich, wumm, hatte ich in Latein eine 6, das hieß auch nicht versetzt. Mir sackte das Herz weg. Oder im Studium habe ich selber mitgekriegt, wie man Angst manchmal hat, schaffe ich das Studium oder nicht, oder einen Ausbildungsplatz. Es gibt so viele Dinge, wo andere denken, ach, das ist eine Kleinigkeit, aber für einen selber sackt es in ein Loch rein. Das, was aber auch deutlich wird, ist, diese Lochsituation, diese Brunnensituation sind eine Riesenchance, Veränderungen anzustoßen und zu erleben. Auch persönliche Änderungen, zum Positiven wie auch zum Negativen. Josef erfährt das in seinem Leben, zum Positiven. Wir werden noch sehen, wie er sich verändert hat. Es ist grandios, was Gott da gemacht hat. Und deswegen ist es gut, mal darauf zu achten, was gibt mir eigentlich Halt, wenn ich in so einer Situation drinstecke, wenn ein Loch da ist oder wenn ich kurz vor dem Loch am Abrutschen ins Loch bin. Ein erster Punkt, was ganz stark hilft, sind Festhalten an den Zusagen Gottes. Er ist verlässlich, Menschen nicht. Dieser Brunnen bei Dothan, wo der Josef reingeworfen wurde, war nicht das letzte Loch, in das Josef reingefallen ist. Ihr könnt euch vorstellen, 13 Jahre Sklaverei und Gefängnis, da sind viele Löcher auf dem Weg. Und er hat oft sicherlich da gehangen und geschrien um Gottes Beistand. Bei ihm ist es so fast wie eine rote Linie im Leben. Diese Bewährungsprobe, ohnmächtig zu sein, selber ohnmächtig zu sein und ganz in Gottes Hand zu sein. Das ist etwas, was ihn geprägt hat. Es wird nicht direkt berichtet und gesagt, aber man sieht so im Nachhinein, wie er eigentlich immer darauf achtet, ich halte an Gott fest. Und Gott ist mein Anker und mein fester Grund. Sodass er zwar hinterher sagen kann, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Der hat plötzlich eine ganz andere Sicht bekommen. Aber er hat festgehalten an dem, was er gespürt hatte von Gott. Gott hat was Großes vor und er bezieht mich mit ein. Und deswegen ganz wichtig, an den Zusagen Gottes festzuhalten. Wir haben auch die Bibel. Da sind so viele Zusagen Gottes drin. Ich werde bei euch sein, alle Tage. Wenn 2 oder 3 in meinem Namen bitten, so werde ich es euch geben. Ich werde einen neuen Himmel, eine neue Erde machen, wo es kein Leid, kein Tod und kein Geschrei mehr geben wird. Da sind so viele Zusagen in der Bibel, die ich greifen kann, aber auch Zusagen, wo ich weiß, das hat Gott in mein Leben reingesprochen als eine Berufung, als eine Bestimmung. Da darf ich auch dran festhalten. Ein zweiter Punkt. Das hat uns David vorgemacht. Erinnern an und danken für bereits erfahrene Hilfestellung Gottes. Die Psalmen sind voll davon. David hat es immer runtergeschrieben und hat es weitergegeben an andere. Und sein Hinweis ist, erstens, erinnern an das, was Gott schon getan hat in meinem Leben an Hilfestellung. Zweitens, Gott danken und loben und preisen für das, was er getan hat. Und drittens, nicht vergessen, wenn ich dann ins Loch komme, ihn anzurufen, denn er ist verlässlich. Und dann schließt sich der Kreis, dann kann ich ihn mich wieder daran erinnern und danken und loben und preisen. Das ist Davids Antwort auf solche Situationen. Im Psalm 103, preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele. Das ist eine Aufforderung. Die Seele vergisst das. Aber wir brauchen manchmal diese Erinnerung. Und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der vergibt alle deine Sünde. Der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Und der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Das ist das, was David so in seinem Loch erlebt. Er war oft in ausweglosen Situationen aus unserer menschlichen Sicht. Aber David hat daran festgehalten, es gibt bei Gott keine, absolut keine ausweglosen Situationen. Und da hat er sich dran fest verankert. Dann wird aber auch deutlich, in Situationen, wo Bedrängnis kommt, fängt er an zu mischen. Die Bitte um Bewahrung in der neuen Situation mit festem Wissen aus den alten Situationen. Das wird im Psalm 31 deutlich. Bei dir, Herr, habe ich mich geborgen. Lass mich niemals zuschanden werden. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige zu mir dein Ohr. Eilends rette mich. Sei mir ein Fels der Zuflucht, ein unzugängliches Haus, mich zu retten. Und jetzt das Wissen. Denn mein Fels und meine Festung bist du. Und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Ziehe mich aus dem Netz, das wieder die Bitte drin, das sie mir heimlich gelegt haben. Jetzt wieder das Wissen. Du bist mein Schutz. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst. Herr, du Gott der Treue. Da wird das plötzlich einfach lebendig und gemischt. Und eine ganz wichtige Sache, da bin ich dem David Kropp sehr, sehr dankbar, dass er letzten Sonntag eine ganze Predigt darauf verwendet hat, wir dürfen zu Gott schreien. Gott weiß, dass wir Menschen sind. Gott weiß, dass wir Angst haben. Und wir dürfen mit allem, was uns bedrängt, dürfen wir zu ihm hinkommen. Und wir dürfen um Hilfe schreien. Das hat David gemacht. Nächster Punkt, was uns eine Hilfe ist in solchen Lochzeiten. Die Wahrheit und der Zuspruch der Bibel. Es gibt schon manche verquere Irrlehren, wo Leute plötzlich sagen, hey, du musst nur richtig glauben und kein Leid trifft dich. Du musst nur richtig glauben und du wirst gesund von jeder Krankheit. Ich weiß nicht, wie die sterben, aber irgendwie müssen sie mal sterben. Ich brauche bloß die Bibel aufschlagen und den Leuten helfen zu erkennen. Gott sagt, rufe mich an in deinem Leid und ich will dir beistehen. Aber Gott sagt nicht, da gibt es kein Leid. Und mit der Bibel in der Hand könnt ihr Leuten helfen, bewahrt zu bleiben vor falschen Vorstellungen, die sie dann umhauen, wenn sie plötzlich mit Leid konfrontiert werden. Das Gleiche gilt für andere Aussagen, wo man denkt, okay, mein Weg ist immer geradlinig und ich werde immer dichter, dichter, dichter an Gott kommen. Ich kann für mein Leben sagen, ich bin mal dichter dran, mal weniger dicht. Und ich bin froh, dass manche Brüder und Schwestern rechts und links neben mir helfen, auch wieder an manchen Stellen zu Gott zurückzufinden. Es gibt Irrlehren. Die Bibel hilft uns, das zu erkennen. Und die Bibel hat, wie vorhin schon gesagt, eine Menge Zusprüche drin, die ich persönlich nehmen kann, in Zeiten, wo es mir sehr dreckig geht, wo ich keine Perspektive mehr habe. Eine weitere Stelle, Fürbitte und Gemeinschaft hilft mir. Ich bin so dankbar, dass Jesus Gemeinde geschaffen hat. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe so oft in meinem Leben selber gespürt, wie gut es tut, dass Leute da sind, die spüren, mir geht's nicht gut. Und sie fangen an mit Fürbitte. Und wie ich gemerkt habe, dass es mir besser ging und nachgefragt habe und gemerkt habe, Leute haben angefangen für mich zu beten. Das sind nicht Sachen, die eingebildet sind, sondern die man wirklich spürt. Das Gleiche, dass man merkt, da ist jemand, der steht mir bei. Deswegen sind auch diese Kleingruppen, diese Gesprächskreise so hilfreich, weil man dort in einer kleineren Gruppe zusammenlebt und schneller mitbekommt, was ist denn etwas, wo ich dich unterstützen kann. Deswegen nutzt diese 6 Wochen, mach es einfach mal so als Experiment oder als Projekt. Wenn ihr noch in keiner kleinen Gruppe drin seid, schließt euch einer an. Der Oskar kann euch sicherlich helfen, da die richtige Gruppe zu finden. Wendet euch an Oskar Krein und sagt, hier, ich bin noch kleingruppenfrei. Ich möchte gern irgendwo rein. Das ist eine Hilfestellung. 5. Punkt, der ist, da hört bitte nochmal gut hin. Ich möchte euch was vorlesen von Jakob. Da nahmen sie den Leibrock Josefs und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Leibrock in das Blut. Dann schickten sie den bunten Leibrock hin und ließen ihn ihren Vater bringen und sagen, das haben wir gefunden, untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Soweit die Aussage. Was passiert beim Jakob? Da untersucht er ihn und sagte, der Leibrock meines Sohnes. Ein böses Tier hat ihn gefressen. Zerrissen ist Josef. Er nimmt etwas und zieht eine eigene Schlussfolgerung. Und diese eigene Schlussfolgerung wird für ihn zur festen Wahrheit, obwohl es letztendlich Unwahrheit, Lüge ist. Und diese Lüge bindet ihn 22 Jahre in einer Situation, wo er einfach spürt, das Leben, dem entziehe ich mich. 22 Jahre. Das braucht nicht so ein Punkt zu sein. Da gibt es ganz andere Punkte. Ich weiß nicht, ob das nur mich betrifft, aber vielleicht kennt ihr auch ab und zu mal solche Situationen. Da passiert irgendetwas, was bei euch schräg reinkommt oder was bei mir schräg reinkommt. Und dann denke ich, ah, was hat der jetzt gemeint? Und ah, vielleicht hat der und der mit der Person gesprochen und das dann ausgelöst. Und ja, die hängen ja sowieso zusammen. Und plötzlich habe ich ein perfektes Szenario, das aber nur in meinem Gehirnkino abgelaufen ist, aufgebaut und das blockiert mich in der Beziehung zu den anderen. Da ist etwas, was gerade in Lochsituationen das noch drastisch verstärken kann. Das heißt, was uns helfen kann, ist das Nein zu sagen zu Lügen, die mich fesseln, dass ich wirklich prüfe, an welchen Stellen weiß ich wirklich etwas und an welchen anderen Stellen sollte ich einfach mal das Gespräch suchen und mit dem anderen sprechen, und plötzlich lösen sich Situationen auf, die mich binden, die mich fesseln. Gott erfahren im Brunnen. Josef hat 13 Jahre im Brunnen gehockt mit Sklaverei und Gefängnis. Er kam immer wieder da rein, wurde dadurch aber nicht verbittert, sondern hat sich immer wieder an Gott geklammert, auch in Situationen, die auf den ersten Blick, wie bei der Frau von Potiphar, ihm geschadet haben. Und aus diesem stolzen, überheblichen Teenie, der durch Verbreiten von üblen Nachrichten bekannt geworden ist, aus diesem Teenie wurde ein Mann, der durch alles Leid, falsche Beschuldigung, Versklavung, Gefängnis nicht verbittert ist, sondern trotz allen zugefügten Schaden und Schuld eine Milde in sein Leben reinbekommen hat, und eine Liebe, die erstaunlich ist. Das heißt, am Ende, Josef aber sagte zu ihnen, zu seinen Brüdern, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu halten. Und nun, fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Wir haben gesungen, Herr, du änderst unser Leben. Ich wünsche uns, dass wir uns in den Veränderungsprozess hineinnehmen lassen. Auch gerade diese Lochsituation nicht als nur dunkel empfinden, sondern erkennen, dass das auch Zeiten sind, in denen Gott am Werk ist und Dinge in Bewegung setzt, die einfach super sind. Ich wünsche uns, dass wir da vieles mit Gott lernen und ihm hinterher in Dank und Preis wirklich das dann auch zurückgeben. Amen.